Die Adelheide schnitt durch das Packeis wie eine alte Narbe, die nie richtig verheilt war. Stahl kratzte an gefrorenen Schollen und das Geräusch legte sich wie kalter Atem über Deck und Mannschaft. Captain Edric Vayner stand am Vorschiff, die Hand um einen Becher, in dem der Kaffee längst zu einer bitteren Erinnerung abgekühlt war. Der Wind roch nach Salz, Eisen und etwas, das er nicht benennen konnte. Als hätte das Meer selbst eine Wunde, die Neste. Auf seinem Schreibtisch in der Kartenkammer lag noch das Siegel des Schreibens, das alles in Gang gesetzt hatte. Ein dicker Umschlag der britischen Antarktisbehörde, abgeliefert von einem Versorger, dessen Bote beim Unterschreiben kaum die Hand stillhalten konnte. Darin Protokolle von Außenposten Echo, einem verlassenen Walfängerhafen, der zu einer improvisierten Beobachtungsstation geworden war, Berichte über Eisformationen, die sich gegen Wind und Strömung verschoben, als würden sie von innen gelenkt. Tonbandaufnahmen über Funkfenster hinweg. Klare, akzentfreie Stimmen, die von zeitlicher Stabilisierung, probabilistischen Ankern und Integrität von Zeitlinien sprachen. Und Notizen zu Polarlichtern, die nicht tanzten, sondern rechneten. Sequenzen aus Lichtimpulsen, deren Muster sich mit Uhrmacherpräzision alle 11 Minuten und 37 Sekunden wiederholten. Die Behörde bot Edric eine Gefahrenzulage, die einem Eingeständnis glich, dass man ihn vielleicht nicht zurückerwarten würde. Er hatte angenommen. Nicht nur wegen des Geldes. Zu viele Jahre auf See hatten ihn gelehrt, dass das Unmögliche nicht wartet, bis man es ignoriert hat. Es findet einen. Und wenn man es nicht frontal angeht, kommt es nachts, wenn man glaubt, man sei sicher. Caelan Dern, sein Erster, trat aus der Navigation, die Jacke offen, die Augen wachsam. »Der Eisrand wird dichter, Captain. Wir gehen auf halbe Fahrt. Silas bittet um Korrektur des Kurses um wenige Grad nach Ost.« Edric nickte. »Geben Sie ihm, was er braucht.« »Ei, Captain.« Er folgte Caelan in die Kartenkammer. Silas Corvin stand über dem Tisch, die Finger an einem Zirkel, die Lippen zu einer schmalen Linie gepresst. Auf dem Plotter lagen die Koordinaten, die Echo zuletzt übermittelt hatte, wie ein kleiner Makel in der Unendlichkeit. »Wenn die Drift so bleibt, sind wir bis zur Dämmerung am Zielgebiet«, sagte Silas. »Das Barometer fällt minimal, nichts Dramatisches, aber...« »Aber?« Silas hob den Blick. Es fühlt sich an, als liefe etwas quer, als hätte die See einen eigenen Plan. Malric Thorne, der Ingenieur, tauchte in der Tür auf, die Mütze in der Hand. Kessel sind stabil. Ich will die Dampfverteiler für die Schneidsätze noch einmal durchsehen, bevor wir an der Kante arbeiten, falls wir wirklich schneiden müssen. Wir schneiden nur, wenn wir müssen, sagte Edric. Bis dahin beobachten wir. Ein Räuspern hinter ihnen. Orvin Calder, Koch und unbezahlter Gewissensrat der Crew, lehnte am Rahmen. Ich sag's ungern, Captain, aber wenn die Aufzeichnungen stimmen, ist Beobachten vielleicht genau das, was es haben will. Was haben will? Malric zog die Braue hoch. Orvin deutete mit dem Kinn auf den versiegelten Umschlag. Was immer Echo gesehen hat. Eis, das sich bewegt, als lerne es. Lichter, die zählen, Stimmen, die Dinge aussprechen, die kein Mensch in diesen Gewässern sagen sollte. Das klingt nicht nach Zufall, das klingt nach Einladung. Einladungen kann man ablehnen, entgegnete Caelan. Nicht, wenn sie aus der Richtung kommen, aus der auch der Sturm kommt, murmelte Orvin. Edric legte die Handfläche auf die Karte, als könnte er spüren, wie sich die Linien darunter verschoben. Er dachte an die Beilagen im Umschlag, an die handschriftlichen Ränder, in denen der Wissenschaftler von Echo vermerkt hatte, dass die Geometrien im Eis einer Logik folgten, die jenseits natürlicher Bildung lag. Kreise in Kreisen, Spiralen, die sich nicht in der Ebene, sondern in etwas ausfalten, das man nur ungeschickt als Raum bezeichnen konnte. Und die Aurora, deren Wiederkehr pünktlich wie eine Litanei gewesen war. Wenn Natur so präzise wird, ist sie entweder keine Natur mehr oder man hat etwas über sie noch nicht begriffen. Er trat wieder hinaus auf Deck. Das Eis lag jetzt wie eine zusammengekniffene Stirn auf dem Wasser. Zwischen den Schollen schimmerte eine Dunkelheit, die tiefer war als bloßes Meer. Der Himmel im Süden begann zu glühen. Der erste Vorhang aus Lichtsträhnen hob sich wie ein Atemzug. Edric hob den Blick. Die Farben waren schön, aber sie waren nicht frei. Sie kamen, pausierten, formierten sich. Er zählte nicht bewusst, und doch wusste er, dass zwischen den Pulsen genauso viel Zeit verging, wie in den Berichten stand. Seine Finger umklammerten den kalten Becher, bis die Knöchel schmerzten. »Captain?« Kaelin war ihm gefolgt. »Wir könnten noch abdrehen. Der Auftrag ist zu prüfen. Prüfen kann man auch mit Abstand.« Edric dachte an den Boten mit der zitternden Hand, an das geflüsterte »Viel Glück am Kai«. Das klang, als wäre es ein Abschied. Er dachte an die Männer unter seinem Kommando, die es ihm nie zeigen würden, wenn sie Angst hatten, solange er selbst sie nicht verriet. Und er dachte an den einfachen Umstand, dass Wissen sich nicht in einem Hafen vermehren ließ. »Wir gehen weiter«, sagte er. »Aber wir tun es, als wären wir im Haus eines Fremden. Langsam, respektvoll, jederzeit bereit, wieder hinauszugehen.« Kaelin nickte, ohne zu diskutieren. »Ich setze Wachen am Bug und am Achterdeck. Orven, ich brauche heißen Tee auf Posten.« »Schon unterwegs«, brummte Orven und verschwand. Malric tauchte erneut auf, diesmal mit einer Kiste voller Prüfwerkzeuge. »Ich will die Leitungen für die Schneidsätze trocken halten. Die Luft will heute gleiche Teile Wasser und Schicksal sein. Du bekommst, was du brauchst«, sagte Edric. »Aber keine Dummheiten. Wir rühren nichts an, solange wir nicht wissen, ob es nicht zurückrührt.« Ein Knacken lief durch den Rumpf. Kein alarmierender Ton, eher ein Erinnerungston. Die Adelhide war nicht jung. Aber sie war zuverlässig. Edric legte die Hand an das Geländer, spürte das Vibrieren der Maschine wie den Puls eines Tieres, das gelernt hatte, dem Willen von Menschen zu folgen. Der Himmel zuckte erneut. Ein Vorhang hob sich, ein Vorhang fiel. Wieder diese makellose Pause, als würde eine unsichtbare Hand den Taktstock schwingen. In der Funkbude saß niemand, der an Geister glaubte. Trotzdem drehte Silas unwillkürlich den Regler leiser, als das Rauschen kurz aufblitzte, eine Spur heller als zuvor. Kein Wort, keine Botschaft, nur jenes leere, zersägte Atmen zwischen den Frequenzen, das Seeleute seit Generationen begleitet. Edric blieb in der Tür stehen, hörte es sich an, als wäre darin die Notiz versteckt, die er verpasst hatte. Nichts. Und doch alles. »Halten Sie die Bänder mit«, sagte er. »Alles, was kommt, egal wie belanglos es klingt.« Silas nickte. »Verstanden.« Als Edric wieder hinausging, war die Welt noch dieselbe und doch unmerklich verschoben. Eine einzelne Scholle neben der Bordwand drehte sich, völlig losgelöst von Wind und Wirbel. Sie stoppte, als hätte jemand Stopp gesagt. Dann schob sie sich weiter, exakt auf eine Linie zu, die es im Wasser nicht gab. Edric atmete durch die Nase, langsam, gegen den eigenen Herzschlag. »Wir sind Gäste«, sagte er leise, ohne sich umzudrehen. »Und unsere Gastgeber wissen bereits, dass wir kommen.« Die Lichter im Süden antworteten mit einem neuen Puls. Und irgendwo im Rumpf der Adelhide tickte etwas, das nicht an Bord war. Die Stunden nach der Sichtung der ersten Polarlichter verliefen wie in einem unruhigen Traum. Die Männer hielten ihre Posten, niemand sprach lauter als nötig, und doch lag in jedem Blick ein stilles Eingeständnis. Etwas hatte begonnen. Etwas, das nicht mehr gestoppt werden konnte. Kaelin Dorn trat mit steifen Schultern an Captain Edric Weiner heran, die Hände voller Zeitmesser. Ein Marinechronometer, eine schwere Taschenuhr und ein kleiner Navigationswecker aus Messing. »Captain, Sie sollten das sehen.« Edric nahm die Taschenuhr zuerst. 3.28 Uhr, dann den Chronometer, 2.51 Uhr, schließlich den Wecker, 4.43 Uhr. Er blinzelte. Alle drei laufen nicht nur auseinander, sie widersprechen einander vollständig. Kaelin nickte, seine Lippen trocken. Seit wir das Packeis durchbrochen haben, laufen die Uhren in verschiedenen Geschwindigkeiten. Jede ist überzeugt, im Recht zu sein. Ich habe die Gangabweichungen notiert. Es wird schlimmer. Protokollieren Sie jede Minute, befahl Edric leise. Und sorgen Sie dafür, dass die Männer das Funkgerät nicht unbeaufsichtigt lassen. Wenn die Stimmen wiederkommen, will ich jedes Wort. Das Funkgerät war seit Tagesanbruch unruhig gewesen. Zuerst nur Rauschen, dann kurze Ausschläge, schließlich Worte. Klar, deutlich, ohne Akzent. Keine Peilung zeigte ein Schiff in der Nähe. Und doch sprach dort jemand. Silas Corvin, der Navigator, saß mit Kopfhörern gebeugt über dem Gerät. Seine Augen waren weit, als lauschte er auf etwas, das besser ungehört geblieben wäre. »Captain, Sie reden wieder!« Edric trat näher. Das Rauschen schälte sich, Stimmen tauchten auf wie Gestalten hinter dünnem Nebel. Temporalstabilisierung bei 38%. Wahrscheinlichkeitsträger identifiziert. Integrationssymptome bei Subjekt Dern in Kürze erkennbar. Edric legte die Hand auf Silas Schulter. Lautsprecher. Silas schaltete um und die Worte füllten die Kabine. Subjekt Thorn wird aufgrund mechanischen Hintergrunds den Schiffskörper verstehen. Subjekt Corvin navigiert erfolgreich die Raumzeitgeometrien. Subjekt Calder bietet emotionale Balance. Malric Thorn, der Ingenieur, war dazugekommen, verschmiert von Kohlenstaub, die Stirn glänzend. Haben die gerade meinen Namen gesagt? Edric knurrte. Noch nicht, aber es wird kommen. Und tatsächlich, Vayner, Befehlshaber, wird die Entscheidung treffen, wie immer. Wie immer. Die Stimmen klangen nicht wie Drohungen. Sie sprachen gleichgültig, beinahe gelangweilt, wie Hafenarbeiter, die über Tagesaufgaben murmelten. Doch der Inhalt ließ Edrics Herz wie einen Stein im Magen sinken. Integration. Symptome. Entscheidung. Kaelin riss die Kopfhörer herunter. Das kann unmöglich live sein. Niemand kennt uns hier. Niemand weiß, dass wir diese Route nehmen und schon gar nicht unsere Namen. Orvin Calder, der Koch, stand in der Tür, eine Schöpfkelle noch in der Hand. Das war nicht jemand, Kaelin. Das war uns voraus. Edric schwieg, denn in seinem Inneren wusste er längst. Orvin hatte recht. Draußen auf Deck war die See nicht mehr die gleiche. Das Wasser hatte die graugrüne Farbe verloren, die jeder Segler mit den südlichen Breiten verband. Stattdessen lag dort eine Schwärze, ölig, tief wie Tinte. Und es bewegte sich nicht chaotisch, sondern geordnet, geometrisch. Spiralen falteten sich ineinander, Kreise lösten sich aus Wellen, als würden sie von unsichtbarer Hand gezogen. Das Meer atmet, murmelte Malric, als er über die Reling starrte. Es fließt wie eine Lunge. Edric spürte das Ziehen in seinen Schläfen. Wärme. Nicht viel. Vielleicht 2 Grad. Doch genug, um den Atem sichtbar in kleinen Schwaden zu machen, die gleich wieder verschwanden. Und das Eis um sie herum sah nicht mehr aus wie gefrorenes Wasser. Die Kanten waren weicher, fast organisch, als wüchsen die Schollen wie Pilze aus dem schwarzen Grund. »Captain!« rief Silas von der Funkbude. »Neues Signal!« Alle wandten sich um. »Adelheide!« erklang die Stimme, so klar, als stünde der Sprecher direkt neben ihnen. »Dies ist Station zur zeitlichen Überwachung. Sie nähern sich dem Eintrittspunkt. Bitte bereiten Sie sich auf Bergung vor. Die Schläfer sind bereit zum Erwachen.« Edric griff nach dem Mikrofon. »Hier spricht Captain Edric Vayner von der Adelheide. Identifizieren Sie sich und Ihren Standort. Wir orten keine anderen Schiffe in der Nähe.« Einen Moment nur hörte man nichts. Dann kam die Antwort. Sachlich, ruhig, endgültig. »Captain Vayner, Sie sind genau dort, wo Sie sein müssen. Beginnen Sie mit Schneidarbeiten. Das Eis wird leichter weichen, als Sie erwarten. Und Captain, willkommen zu Hause. Ein Knacken folgte. Ein Lachen, das mehr im Kopf vibrierte als im Lautsprecher. Niemand sprach. Selbst der Wind schien den Atem anzuhalten. »Schneidarbeiten?«, fragte Malrik schließlich mit heiserer Stimme. »Sie wollen, dass wir das Eis öffnen, aber warum? Und was sollen das für Schläfer sein?« Edric stellte das Mikrofon ab, die Hände kalt trotz der fremden Wärme, die in der Luft lag. »Wir tun nichts überhastet, aber wir bereiten alles vor. Malrik, Sie halten die Dampfverteiler bereit. Kaelin, verdoppeln Sie die Wachen. Orven, keine Fragen. Bringen Sie heißen Tee auf alle Posten. Silas, Sie protokollieren jedes Wort, jede Sekunde Funk. Nichts darf verloren gehen.« Orven schluckte hörbar. »Captain, das fühlt sich nicht an wie eine Einladung. Das fühlt sich an wie ein Befehl.« Edric sah hinaus auf das schwarze Meer, dort, wo die Lichter des Himmels im Rhythmus pulsierten. 11 Minuten und 37 Sekunden, immer gleich, immer perfekt. Und irgendwo tief in seiner Brust wusste er, dass die Zeit nicht mehr ihnen gehörte. »Vielleicht ist es beides«, antwortete er, »und das macht es nur schlimmer.« Die Crew schwieg. Nur das Funkgerät knackte wieder, als wolle es schon den nächsten Satz sprechen. Die Adelheide kämpfte sich weiter durch das Südpolarmeer, doch je tiefer sie in die unbekannten Gewässer vordrang, desto weniger schien das Wasser noch Wasser zu sein. Unter ihnen lag keine bewegte graugrüne Fläche mehr, sondern eine träge, fast ölige Schwärze, die das Licht der Scheinwerfer nicht zurückwarf, sondern gierig verschluckte. Kaelin Dorn stand am Steuerhaus, die Hände verkrampft am Rad. »Captain, die Strömung verhält sich falsch. Wir fahren mit halber Fahrt, aber es fühlt sich an, als ob uns etwas zieht.« Edric Weiner trat neben ihn, die Augen auf die Wellen gerichtet. Doch es waren keine Wellen. Der Ozean bewegte sich in Kreisen, spiralförmig ineinander verschlungen, als hätte eine riesige Hand die gesamte Fläche gezeichnet. Der Rhythmus war so gleichmäßig, dass es schmerzte, länger hinzusehen. »Es zieht uns nicht, Kaelin. Es führt uns«, sagte er leise. Auf dem Achterdeck beugte sich Malrik Thorn über die Reling, sein Gesicht bleich, die Finger am Geländer weiß vor Anspannung. »Das ist kein Strömungsmuster, Captain. Ich schwöre bei meinem Leben, die Bewegungen wiederholen sich. Sehen Sie dort, der Kreis im Wasser und daneben derselbe, leicht versetzt, wie Zahnräder, die ineinander greifen.« Orven Calder stellte den dampfenden Becher Tee, den er in Händen hielt, achtlos ab. Sein Blick hing am Wasser und ein Zittern wanderte durch seine Arme. »Zahnräder oder Herzschläge?« Ein Windstoß wehte über Deck, doch er war nicht kalt. Im Gegenteil, er brachte eine leichte Wärme, fremd in dieser Breite. Edric schätzte, dass die Temperatur um 2 Grad gestiegen war, gerade genug, dass sich das Eis weicher, glatter zeigte, fast organisch, als würde es unter einer Haut verborgen leben. Silas Corvin kam aus der Funkbude gerannt, das Gesicht blass, die Hände zitternd. »Captain, die Stimmen, sie haben wieder gesprochen.« »Und?« Edric wandte sich langsam um. »Sie haben unsere Position vorausgesagt, bis auf den Punkt, und sie sprachen, als wüssten sie, was wir sehen würden.« Silas Stimme brach. »Sie nannten das Wasser eine Membran, eine Grenze. Und sie sagten, wir wären bereits drinnen.« Kaelin fluchte leise und drückte das Rad fester, als könnte er den Kurs allein durch Willen halten. »Wir sind im offenen Meer. Es gibt hier keine Grenzen. Nur Wasser, Wind und Eis.« Doch die See widersprach ihm. Plötzlich hob sich neben dem Schiff eine breite Fläche, nicht wie eine gewöhnliche Welle, sondern wie ein gewaltiges Kissen, das sich aufblähte und dann wieder zusammensank. Es war keine Bewegung von außen, sondern von unten, als atmete der Ozean selbst. Malrik wich einen Schritt zurück. Sein Atem ging stoßweise. »Ich habe in 20 Jahren Arbeitsschiffe in Stürmen gesehen, Eisberge zerfallen sehen, Maschinen explodieren, aber das hier... Das Wasser verhält sich wie ein Organismus. Es bewegt sich nicht, weil es muss. Es bewegt sich, weil es will.« Orvin machte ein Kreuzzeichen, ohne es zu merken. Dann sind wir in einem Bauch. Und dieser Bauch wird uns irgendwann verdauen. Edric schwieg. Er spürte das Ziehen an seinem eigenen Herzen, einen Druck, der nicht von der Angst kam, sondern vom Rhythmus des Meeres selbst. Als ob seine Adern mit dem Takt der Strömungen schlagen wollten. »Captain!« Silas wies nach Steuerbord. »Sehen Sie dort!« Alle Köpfe wandten sich. Am Horizont, zwischen den tanzenden Polarlichtern, ragte eine Formation auf, die mit gewöhnlichem Eis nichts gemein hatte. Sie stand steil, glatt, fast wie eine Wand, aus der bläulich-weißes Licht in Adern pulsierte. Für den Bruchteil einer Sekunde wirkte es, als würde der Strom in der Formation schneller schlagen, wenn ihre Blicke sich darauf richteten. »Das Eis antwortet«, hauchte Orvin. »Es hört uns.« Edric spürte, wie sein Magen sich zusammenzog. »Wir bleiben auf Kurs. Aber niemand rührt das Wasser oder wirft etwas über Bord. Wenn das Meer lebt, dann wissen wir nicht, was es für einen Fehler hält.« Kaelin nickte steif. Malric presste die Lippen aufeinander, als wollte er etwas erwidern, hielt sich dann aber zurück. Das Dröhnen der Maschine im Rumpf wirkte nun wie ein Herzschlag, der nicht mehr zum Schiff, sondern zum Meer gehörte. Alles vibrierte im gleichen Muster. Der Funk, die Strömungen, die Lichter am Himmel. Edric wusste, hier herrschte ein Takt, der älter war als jedes Instrument, das sie mitgebracht hatten. Die Männer wechselten keine Worte mehr. Selbst das Knarren der Planken klang gedämpft, als hätte das Meer sie in ein Gewand aus Stille gehüllt. Nur die Polarlichter tanzten in ihrem starren, unerbittlichen Rhythmus, und mit jedem Schlag der Farben schien die Dunkelheit tiefer zu werden. Edric legte die Hand auf die Reling und schloss die Finger fest um das kalte Metall. »Wir gehen weiter«, murmelte er. »Und wenn das Meer wirklich lebt, dann will es uns etwas zeigen.« Die Adelhide drängte sich weiter hinein in das schwarze Wasser, und kein Mann an Bord konnte sich mehr sicher sein, ob sie noch im Ozean segelten oder schon im Inneren eines Wesens, das größer war als jede Vorstellung. Die Nacht senkte sich über die Adelhide, doch Dunkelheit war in diesen Gewässern kein Verbündeter. Statt der gewohnten Schwärze spannte sich ein Himmel über die Männer, in dem die Polarlichter wie kalte Schleier aus grünem und violettem Licht brannten. Sie kamen nicht chaotisch, sondern geordnet, immer in denselben Intervallen wie eine Uhr, die nur von etwas jenseits der menschlichen Welt aufgezogen werden konnte. »Captain!« Kaelin Dorns Stimme war scharf. Er stand am Bug, den Arm ausgestreckt. »Da vorne, bei den Schollen!« Edric Vaynar trat zu ihm. Die Dunkelheit schien dort nicht einfach Nacht zu sein, sondern ein schwarzer Vorhang, der etwas verbarg. Dann sah er es. Aus der Schwärze ragte ein Körper empor, so hoch, dass selbst die mächtigsten Eisberge dagegen wie Treibgut gewirkt hätten. 400 Fuß, schätzte Edric, also fast 120 Meter über dem Wasserspiegel. Aber es war kein gewöhnliches Eis. Die Struktur war glatt, fast makellos, als hätte ein Baumeister sie gezogen, nicht die Natur. Adern aus blau-weißem Licht durchzogen die Oberfläche wie ein gigantisches Gefäßsystem. Sie pulsierten, schwächer, dann stärker, als würden sie den Herzschlägen der Männer an Bord folgen. Malric Thorne, der Ingenieur, presste die Hände um das Geländer. »Das ist nicht möglich.« Seine Stimme war nur ein heiseres Flüstern. »Eis bildet sich chaotisch, es bricht, schichtet, reißt, aber das ist gebaut.« Orvin Calder trat einen Schritt zurück, als würde er nicht näher herantreten wollen. »Gebaut? Nein. Das sieht aus, als sei es gewachsen.« Das Licht der Scheinwerfer glitt weiter über die Formation und blieb an etwas hängen, das Edric den Atem stocken ließ. Im Inneren des Eisgebildes, glasklar eingefangen, hing ein Schiff. Kein Wrack, nicht gebrochen, sondern vollständig, als wäre es erst gestern vom Stapel gelaufen. Es stand nicht waagerecht, sondern senkrecht, der Bug nach unten gerichtet, eingefroren wie ein Insekt in Bernstein. Bei allen Göttern, flüsterte Kaelin. Das Schiff im Eis war größer als die Adelhide, mindestens 150 Meter lang, doch seine Linien waren unmöglich. Kein Niet, kein Schweiß, keine Naht. Der Rumpf war eine einzige glatte Fläche, tiefschwarz, als hätte er das Licht verschluckt. Bei längerem Hinsehen schien die Oberfläche sich minimal zu bewegen, zu atmen. »Das ist kein menschlicher Bau«, sagte Malrik stockend. »Das ist keine Maschine. Es ist Fleisch, das gelernt hat, wie ein Schiff auszusehen.« Silas Corvin hielt ein Messgerät in den Händen, doch er zitterte so sehr, dass die Anzeigen kaum lesbar waren. »Captain, die magnetische Signatur, sie pulsiert. Nicht konstant, sondern in Wellen, wie ein Herzschlag. Es wird stärker, je näher wir kommen.« »Und die Temperatur?«, fragte Edric. Silas schluckte. »Das Eis, es sollte weit unter Null sein, aber es misst exakt 37 Grad Celsius. Körpertemperatur.« Ein Schweigen legte sich über das Deck. Jeder der Männer wusste, was das bedeutete, aber keiner wagte es auszusprechen. Dann ein weiteres Signal. Silas starrte auf den Monitor des Echolots. »Captain, Bewegung im Inneren. Nicht mechanisch, organisch. Mehrere. Es geht hin und her, regelmäßig. Als ob etwas dort unten spazieren geht«, beendete Orvin mit tonloser Stimme. Edric fühlte, wie sich sein Magen verkrampfte. Sein Instinkt, jahrzehntelang auf See geschärft, schrie ihn an, umzukehren, das Steuer herumzureißen, dieses verdammte Meer hinter sich zu lassen. Doch die Stimmen aus dem Funk, die Aufträge, die Gefahrenzulage und vor allem das Gefühl, dass es ohnehin keinen Weg zurück gab, hielten ihn. Da knackte das Funkgerät wieder. Eine Stimme, diesmal klarer, näher, fast vertraut. »Adelhide, hier spricht die temporale Überwachung. Sie haben den Eintrittspunkt erreicht. Bereiten Sie Schneidarbeiten vor. Die Schläfer sind bereit.« Edric riss das Mikrofon an sich. »Dies ist Captain Edric Vayner. Wer spricht? Wo sind Sie? Wir sehen keine weiteren Schiffe.« Nur Stille antwortete, dann ein leises Knistern, das mehr einem Lachen glich. »Captain Vayner, willkommen zu Hause.« Malrik trat vor, die Zähne aufeinander gebissen. »Sie wollen, dass wir es öffnen. Und wir werden vorbereitet sein«, sagte Edric knapp, obwohl jede Faser in ihm widersprach. »Aber wir tun nichts ohne Waffen auf Posten.« Orvin trat näher, seine Stimme brüchig. »Captain, vielleicht sollten wir wenigstens versuchen, eine Nachricht an die Basis zu senden. Wenn das hier wirklich...« Silas schüttelte den Kopf. »Unmöglich. Wir können empfangen, aber nicht senden. Ich habe es schon probiert.« Das Meer schwieg. Nur die Lichter im Eis pulsierten, schneller jetzt, als wären sie erregt. Das gefrorene Kolossschiff wartete, unbewegt und doch lebendig. Und jeder Mann an Bord der Adelheide wusste, sie hatten etwas gefunden, das niemals hätte gefunden werden sollen. Die Männer der Adelheide hatten die Schneidgeräte aufgebaut, schwere Dampfaggregate, Schläuche, die sich wie Adern über das Deck zogen und Düsen, die heißeren Atem ausstoßen konnten als jedes Feuer an Land. Der Schnee knirschte leise unter ihren Stiefeln, während die Flammen in der Nacht zischend aufflammten. Doch was sie schnitten, war kein gewöhnliches Eis. Malrik Thorn prüfte den Druck am Verteiler. Der Stahlhebel vibrierte leicht unter seiner Hand. »Wir können loslegen, Captain, aber ich sage es Ihnen offen. Mir gefällt das nicht. Es fühlt sich an, als ob wir nicht Eis schneiden, sondern Haut aufreißen.« Edric Vayner nickte knapp. »Wir gehen vorsichtig vor. Keine Hast. Kaelin, Männer auf Wache, bewaffnet. Orvin, halten Sie den Tee bereit. Wir müssen Sie bei klarem Kopf halten.« Kaelin Dorn nickte und stellte zwei bewaffnete Seeleute an den Bug. Ihre Schatten fielen lang über die schimmernde Oberfläche des Eises, das wie eine Kathedrale über ihnen ragte. Dann begann die Arbeit. Das Zischen der Düsen schnitt durch die Stille und das Eis reagierte. Nicht wie gewöhnliches Eis, das knacken, splittern und tropfen sollte, stattdessen begann es zu sieden. Und eine Flüssigkeit sickerte heraus. Dunkel, dickflüssig, fast schwarz, doch durchzogen von einem leichten Glimmen. Das Unheimlichste war, dass sie nicht nach unten floss, wie Wasser es getan hätte, sondern gegen die Schwerkraft nach oben, als wolle sie fliehen. Orvin riss sich das Tuch vom Gesicht und würgte. Bei Gott, das riecht nicht wie Eis, nicht wie Salz. Das riecht nach Geburt. Edric sog den Atem ein. Es war wahr. Der Geruch war nicht nur widerlich, sondern fremd. Er erinnerte an Regen auf heißem Stein gemischt mit Blut und Metall. Es war ein Geruch, der von etwas sprach, das älter war als menschliche Erinnerung. Weiter, befahl er, obwohl seine Stimme härter klang, als er sich fühlte. Nach wenigen Minuten begann das Eis zu antworten. Ein Laut stieg aus der Tiefe der Formation auf. Nicht das Krachen brechender Schichten, sondern ein tiefes, langsames Atmen. Ein Einziehen, gefolgt von einem langen Ausstoß, als schliefe ein gewaltiges Wesen unter dem Eis.
»Captain, hören Sie das?« flüsterte Kaelin, die Hand unbewusst an der Pistole.
»Ich höre es«, erwiderte Edric. »Aber wir dürfen nicht weichen, noch nicht.« Silas Corvin trat vor, das Messgerät in der Hand, die Anzeige flackerte unruhig. »Die Temperatur steigt weiter. Fast 40 Grad Celsius. Das Eis lebt. Es ist kein Mantel. Es ist Gewebe.« Das Dunkle, das aus den Rissen drang, formte sich. Nicht wahllos, sondern geordnet. Linien, Spiralen, die sich auf Deck zogen wie eine Schrift. Malric wich zurück, die Augen weit. »Sehen Sie das, Captain? Das ist kein Zufall. Das Ding schreibt.« »Welche Sprache?« fragte Orvin rau. »Keine, die ich kenne. Aber sie sieht aus, als wäre sie älter, als irgendein Mensch je schreiben konnte.« Ein dumpfes Grollen hallte von der Wand der Formation und mit jedem Stoß der Düsen verstärkte es sich. Manche der Männer hielten sich die Ohren, als könnte das Geräusch ihnen den Verstand zerreißen. Plötzlich schrie einer der Wachen: »Da, Bewegung!« Alle wandten sich. Durch die durchscheinende Wand des Eises glitt ein Schatten. Groß, humanoid in Umrissen, doch viel zu massiv. Er ging nicht zufällig, sondern in gleichmäßigen Schritten, als patrouilliere er. Dann noch einer. Und noch einer. »Wie viele?« fragte Edric scharf. Silas starrte auf das Echolot. »Mindestens 5. Nein, mehr. Es sind 8. Sie gehen nebeneinander, als wären sie eine Wache.« Die Männer erstarrten, während das Eis unter den Düsen weiter blutete und atmete. Malric presste die Hand auf die frisch geschnittene Stelle und seine Augen weiteten sich. »Captain, fühlen Sie das? Es schlägt wie ein Herz.« Edric legte vorsichtig seine Hand daneben, und da war es, ein Puls, tief und schwer, regelmäßig wie der Schlag eines gigantischen Wesens. Das Eis war warm, fast menschlich. Orvin flüsterte: »Wir schneiden nicht ein Schiff frei. Wir schneiden ein Wesen auf. Und dieses Wesen wird irgendwann aufwachen.« Die Worte hingen in der Luft wie Rauch. Niemand sprach. Niemand bewegte sich. Nur das Eis atmete weiter. Und mit jedem Atemzug schien es näher zu kommen. »Genug für heute Nacht«, sagte Edric schließlich, die Stimme fest. »Schalten Sie die Düsen ab. Wir brechen nicht alles auf einmal auf. Wir sehen, was es uns morgen zeigen will.« Die Männer gehorchten, doch in ihren Augen lag dieselbe Erkenntnis. Das, was im Eis gefangen war, schlief nicht. Es wartete. Und sie hatten es bereits geweckt. Der Morgen graute, doch die Sonne war hinter den wabernden Polarlichtern nur eine blasse Erinnerung. Ein fahles Dämmerlicht lag auf der Adelhide, als die Männer erneut die Schneiddüsen in Betrieb nahmen. Stunden später gaben die warm pulsierenden Wände nach. Nicht wie Eis, das bricht, sondern wie Fleisch, das sich öffnet. Ein schmaler Spalt klaffte, dann glitt er auseinander, ohne zu splittern. Ein Strom warmer Luft entwich und strich über die Männer. Er roch nicht nach Salz oder Schnee, sondern nach etwas Unheimlichem. Kindheit, Heim, Erinnerungen, die sie längst begraben glaubten.
»Captain, das Ding hat eine Tür aufgemacht«, flüsterte Kaelin Dorn.
Edric Vayner sah den dunklen Schlund, der sie einlud. Sein Instinkt schrie, zurückzuweichen. Doch der Auftrag, das Geld, die unerklärliche Gewissheit, dass es ohnehin keinen Rückzug mehr gab, trieben ihn voran. »Wir gehen hinein. Volle Ausrüstung, Waffen und Lampen. Niemand bleibt allein zurück.« Mit vorsichtigen Schritten setzten sie über die Schneebrücke und traten durch den Spalt. Drinnen herrschte keine Dunkelheit, sondern ein mattes Leuchten. Die Wände atmeten schwach, durchzogen von Gefäßen, in denen eine biolumineszente Flüssigkeit pulsierte. Es war, als ginge man durch Adern, die sich zur Architektur eines Schiffes geformt hatten. Melric Thorn strich über die Wand. Sie war warm, nachgiebig, und unter seiner Hand bewegte sich etwas wie ein Muskel, der auf Berührung reagierte. Das hier wurde nicht gebaut. Es wurde gezüchtet. Die Korridore waren hoch genug, dass ein Mann aufrecht gehen konnte, doch sie fühlten sich enger an, als sie wirklich waren. Türen öffneten sich von selbst, bevor die Crew sie erreichte, durch rhythmische Kontraktionen im Gewebe. Hinter ihnen schlossen sie sich wieder, als wollte das Schiff sie auf einen bestimmten Weg lenken. »Es will uns führen«, murmelte Silas Corvin, der Navigator. »Wir sind nicht die Ersten, die hierher kommen. Wir folgen einem Weg, der schon tausendmal gegangen wurde.« »Seien Sie still«, knurrte Edric, doch er wusste, dass Silas recht haben konnte. Sie erreichten eine Halle, die größer war als jeder Maschinenraum. Doch statt Metall und Stahl lag der Boden weich unter ihren Stiefeln, als würden sie über Zunge oder Muskeln schreiten. Von den Wänden hing ein feiner Nebel, der süßlich roch, fast betäubend. Orvin Calder presste das Tuch fester über Mund und Nase. »Dieser Geruch, das ist kein Dunst, das ist ein Atem.« »Alle Tücher vor das Gesicht«, befahl Edric. »Niemand atmet hier frei.« Sie gingen weiter. Bald öffnete sich ein Korridor, der in einzelne Räume führte. Einer nach dem anderen tat sich vor ihnen auf, und jeder Raum spiegelte etwas, das keiner von ihnen erwartet hatte. Kaelin Dorn blieb als erster stehen. Vor ihm lag ein kleiner Raum, eingerichtet wie ein Schlafquartier, das er seit Jahrzehnten nicht gesehen hatte. Sein altes Kinderbett, der rissige Holzstuhl, die Kerze auf dem Fensterbrett, wie sie seine Mutter abends angezündet hatte. Kaelin stolperte einen Schritt hinein, die Augen weit.
Das ist mein Zimmer.
So, wie ich es verlassen habe. Sogar der Sprung in der Wand. Zurück! Edric griff ihn am Arm und zerrte ihn zurück in den Korridor. Das hier sind keine Zimmer. Es sind Fallen. Erinnerungen, die keine Erinnerungen sind. Doch nun sahen auch die anderen ihre Räume. Malric entdeckte eine Werkstatt, vollgestopft mit Maschinen, die er nie besessen hatte, aber deren Geruch er kannte. Silas blickte in eine Navigationskabine, ausgestattet mit Karten, die Meere zeigten, die es nicht geben konnte. Und Orvin stand wie versteinert vor einer Küche, die der seiner Kindheit glich. Nur die Gesichter auf den Familienfotos an den Wänden waren falsch, verzerrt, fremd und doch vertraut.
Es kennt uns«, flüsterte Orvin. »Es kennt alles, was wir sind.«
Edric zwang seine Männer weiter, doch je tiefer sie gingen, desto mehr schien das Schiff sie zu studieren. Türen öffneten sich nicht zufällig, sondern zielgerichtet, als wollte es jedem von ihnen sein Innerstes offenlegen.
»Captain«, murmelte Silas, dessen Hände zitterten, »das ist kein Schiff, das uns transportieren will, es ist ein Spiegel. Es zeigt uns, was wir waren und vielleicht, was wir nie sein sollten.«
Ein fernes Grollen lief durch den Korridor, wie ein Herzschlag, der stärker wurde. Das Leuchten in den Wänden pulsierte schneller, als reagierte es auf ihre Angst. Edric hob die Waffe, auch wenn er wusste, dass Kugeln hier nichts bedeuteten. »Bleib dicht beieinander. Dieses Ding will uns auseinanderziehen. Wir lassen es nicht zu.« Doch in seinen Gedanken hallte eine andere Stimme nach. Die Erinnerung an das Funkgerät, an Worte, die längst gesprochen worden waren. Whitmore wird die ersten Symptome zeigen. Thorn versteht die Struktur. Calder hält die Balance. Vayner trifft die Entscheidung. Edric wusste, das Schiff hatte sie längst geschrieben, lange bevor sie einen Fuß an Bord gesetzt hatten. Der Korridor schien kein Ende zu nehmen. Jeder Schritt hallte dumpf auf dem warmen, federnden Boden, der sich wie ein lebendiges Gewebe anfühlte. Die Wände pulsierten mit dem gleichen Rhythmus wie die Lichter draußen im Himmel. Die Männer der Adelheide gingen dicht beieinander, doch die Finsternis zwischen den glimmenden Adern wirkte so schwer, dass sie fast spürbar auf ihren Schultern lag. Dann öffnete sich links von ihnen eine Tür, ohne dass jemand sie berührt hatte. Caelan Dorn keuchte auf. Das ist mein Elternhaus. Edric Vayner warf ihm einen scharfen Blick zu. Bleiben Sie hier. Doch Caelan machte einen Schritt vor. Der Raum war ein exaktes Abbild seines Kindheitszimmers. Der alte Holzboden, das Bett mit der schiefen Lehne, sogar der Riss in der Wand, der wie ein Blitzschlag wirkte. Doch auf dem Tisch lagen Fotografien, die Caelan nie gesehen hatte. Er selbst. Älter, mit Narben im Gesicht, neben fremden Menschen, die ihn wie Familie umarmten. Das kann nicht sein, flüsterte er. Ich kenne sie nicht. Aber es fühlt sich an, als ob... Zurück, donnerte Edric und packte ihn am Arm. Das ist nicht ihr Leben. Es ist ein Spiegel, der lügt. Hinter ihnen öffnete sich eine weitere Tür. Malric Thorn trat zögernd näher. Er sah eine Werkstatt, erfüllt vom Geruch nach Schmieröl und heißem Metall. Maschinen, die er nie gebaut hatte, standen in Reihe. Auf dem Arbeitstisch lag ein Buch, aufgeschlagen auf einer Seite voller Skizzen, die ihn als Konstrukteur zeigten, Erfindungen, die er nie gemacht hatte, Apparaturen, die Jahrzehnte in der Zukunft hätten entstehen können.
»Das bin ich«, murmelte Malric. »Aber nicht so, wie ich bin. So, wie ich hätte sein können.«
Silas Corvin stand reglos vor einer dritten Tür. Sein Raum war ein Kartenraum, angefüllt mit Navigationsinstrumenten, die er nie besessen hatte. Karten hingen an den Wänden, doch sie zeigten Ozeane, die in keiner bekannten Welt existierten. Meere, die spiralförmig verliefen, Küstenlinien, die sich unmöglich verschlungen. »Ich habe diese Routen nie gesehen«, sagte Silas tonlos, »aber ich erkenne sie. Es ist, als hätte ich sie tausendmal gesegelt.« Orvin Calder, der Koch, starrte in eine Küche, die fast identisch mit der seiner Kindheit war, doch an den Wänden hingen Familienfotos, die ihm den Atem nahmen, seine Eltern, seine Geschwister. Doch mit seltsamen Veränderungen, Augen aus Metall, Hände, die aus mechanischen Gelenken bestanden, ein Lächeln, das zu starr war, um menschlich zu wirken. »Sie sehen aus, als wären sie überarbeitet«, flüsterte Orvin, »als ob jemand meine Familie in etwas anderes verwandelt hätte.« Edric wandte sich ab. Er wusste, dass auch für ihn eine Tür erscheinen würde, und er wusste, dass er nicht hineingehen durfte. Doch kaum hatte er den Gedanken gefasst, öffnete sich ein weiterer Raum direkt vor ihm. Sein Herz zog sich zusammen. Es war sein eigenes Kinderzimmer in Portsmouth. Die blassblaue Tapete mit den kleinen Ankern, die Holzsoldaten auf dem Fensterbrett, das alte Messinglicht seines Vaters. Aber die Fotografien auf der Kommode waren falsch. Darauf war seine Mutter zu sehen, aber mit einem Blick voller unendlicher Trauer. Kinder, die seine Geschwister hätten sein können, starrten in die Kamera, ihre Gesichter gezeichnet von Narben, ihre Augen voller Dinge, die niemand hätte sehen dürfen. Edric trat zurück, als spürte er eine unsichtbare Hand, die ihn in den Raum ziehen wollte. »Genug«, rief er. »Niemand betritt diese Zimmer. Sie zeigen uns keine Wahrheit, nur Möglichkeiten, die uns zerreißen.« Kaelin atmete schwer. »Aber was, wenn sie wirklich...« »Es spielt keine Rolle, was sie sind«, schnitt Edric ihm das Wort ab. »Ob Lüge oder Wahrheit, wenn sie hineingehen, verlieren sie sich.« Die Männer sammelten sich wieder im Korridor, doch die Türen hörten nicht auf, sich zu öffnen. Jeder Schritt offenbarte neue Räume, Leben, die nie gelebt wurden, Vergangenheiten, die anders verlaufen waren, Zukünfte, die sie nie erreichen würden, und mit jeder Tür wurde die Versuchung stärker. Silas presste sich die Hände an die Ohren, als könnte er die Stille darin übertönen. »Es fühlt sich an, als ob ich mich daran erinnere. An alles. Als ob ich diese Leben gelebt hätte, auch wenn ich weiß, dass ich es nicht tat.« »Das Schiff«, murmelte Malrik, »es zeigt uns nicht nur Erinnerungen. Es zeigt uns Varianten, andere Linien, andere Wir.« Edric hob die Waffe, obwohl er wusste, dass sie hier wertlos war. »Wir marschieren weiter. Kein Blick mehr in die Türen. Wenn jemand abdriftet, reißen wir ihn zurück. Dieses Ding will uns auseinanderbrechen und wir lassen es nicht zu.« Doch tief in seinem Inneren wusste er, das Schiff musste sie nicht brechen. Es zeigte ihnen nur, was sie ohnehin waren: zerbrechliche Menschen. Voller Zweifel, voller ungelebter Möglichkeiten. Und wenn man sie lange genug durch diese Korridore gehen ließ, würden sie von selbst zerfallen. Hinter ihnen schloss sich eine Tür, leise wie ein Atemzug, und vor ihnen öffnete sich die nächste. Die Korridore dehnten sich weiter, und mit jedem Schritt veränderte sich das Innere des Schiffs. Die Gänge, die zuvor wie Muskeln gewirkt hatten, öffneten sich nun zu einer Halle, die so gewaltig war, dass kein Mensch sie in einem Schiff hätte erwarten können. Sie war hoch wie eine Kathedrale, und der Boden war bedeckt mit einer schwarzen Erde, die nach Eisen und feuchtem Blut roch. In der Mitte stand ein Baum. Er war kein gewöhnlicher Baum. Sein Stamm bestand aus kristallinem Gewebe, durchsichtig, als wäre er aus Glas, doch durchzogen von Ringen, die nicht Jahre, sondern Ereignisse enthielten. In ihnen sah man Schlachten, Städte, die gebaut und zerstört wurden, Menschen, die geboren wurden und starben. Ganze Zivilisationen flammten in diesen Ringen auf und erloschen wie Erinnerungen, die in Holz gebrannt waren. Die Äste des Baumes wuchsen in alle Richtungen, teils nach oben, teils zur Seite, teils in unlogischen Winkeln, die gegen jede Geometrie sprachen. An ihnen hingen Früchte, die wie kleine Lichter pulsierten. Jedes leuchtete mit einer eigenen Farbe, mal warm, mal kalt, mal so grell, dass man den Blick abwenden musste. »Das ist nicht möglich«, flüsterte Malrik Thorn. »Das ist eine Chronik. Eine Chronik, die lebt.« Silas Corvin trat näher. Seine Augen glänzten im flackernden Licht. »Es ist mehr als das. Es ist ein Gedächtnis. Jeder Ring, jede Frucht, sie sind Möglichkeiten. Alle Wege, die wir gehen könnten. Alle Wege, die wir nie gegangen sind.« Edric Vayner hob die Hand, um ihn zurückzuhalten, doch Silas stand bereits direkt vor dem Baum. Der Navigator streckte eine Hand aus, als würde er eine der Früchte berühren. »Silas, nein!« rief Edric. Doch Silas Finger hatten die Oberfläche schon gestreift. Die Frucht leuchtete heller und ein Laut erfüllte die Halle. Ein Chor aus Millionen Stimmen, die alle gleichzeitig sprachen. Worte in Sprachen, die kein Mensch kannte, doch Silas verstand sie. Sein Körper begann zu zittern, sein Blick leerte sich und Tränen liefen ihm über die Wangen. »Ich sehe«, seine Stimme war kaum hörbar. »So viele Wege, unendlich viele. Captain, es gibt keine Sicherheit. In fast allen Möglichkeiten zerstören wir uns selbst. Wir erschaffen Dinge, die die Realität zerreißen, Zeitreisen, Maschinen, die Welten fressen, Universen, die wir aus Langeweile gebären und wieder zerbrechen. Die Männer starrten ihn an, als hätte er den Verstand verloren. Doch das Leuchten in den Früchten schien seine Worte zu bestätigen, flackernd, pulsierend, als würde der Baum selbst mitsprechen. »Und in den wenigen Linien, in denen wir überleben?« Silas' Stimme brach. »Werden wir zu etwas Schlimmerem. Wir werden zu einem Krebsgeschwür, das das Multiversum befällt.« Kaelin Dorn packte ihn an den Schultern, versuchte ihn zurückzuziehen. »Silas, sehen Sie mich an! Lassen Sie das Ding los!« Doch Silas' Hand klebte an der Frucht, als sei sie ein Teil von ihm geworden. Seine Augen hatten nun eine Spiegelglätte angenommen, in der Bilder tanzten. Städte, die nie existiert hatten, Menschen, die nicht geboren worden waren, Kriege, die über ganze Welten fegten. »Der Baum erinnert sich an alles«, murmelte Silas, »und er zeigt uns, dass wir nur ein Faden sind. Ein Faden von Milliarden, und dieser Faden franzt aus.« Orvin Calder wandte den Blick ab, die Hände zitterten. »Reißen Sie ihn weg, Captain, reißen Sie ihn weg, bevor er ganz verschwindet.« Edric trat vor, packte Silas' Arm und zerrte mit aller Kraft. Ein gellender Laut erfüllte die Halle, halb Schrei, halb Donner. Die Frucht riss sich los, Silas stürzte zu Boden, sein Körper bebte. Der Baum schwieg wieder, doch sein Leuchten blieb. Und in der Stille hallte nur Silas' keuchender Atem. »Was haben Sie gesehen?« fragte Edric schließlich. Silas hob den Kopf. Seine Augen wirkten nun älter, tiefer, als hätten sie Jahrhunderte durchschaut. »Ich habe gesehen, dass dies kein Schiff ist, Captain. Es ist ein Gedächtnis. Es ist eine Warnung. Und wir sind nur die Nächsten, die darin lesen.« Malric flüsterte, »Und was, wenn wir nicht nur lesen sollen? Was, wenn es will, dass wir uns daran erinnern?« Edric spürte, wie sich Kälte in sein Inneres fraß. Er sah den Baum, die Ringe, die Früchte, die Möglichkeiten. Es war kein Zufall, dass sie hier standen. Das Schiff hatte sie nicht nur hereingelassen, es hatte sie hierher geführt. Zu diesem Baum, der nicht Vergangenheit zeigte, sondern das ganze Gewicht von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zugleich. Und irgendwo tief in ihm wusste Edric, wer zu lange auf diesen Baum blickte, verlor sich. Denn der Baum der Zeit war kein Geschenk. Er war ein Urteil. Die Halle des Baumes lag hinter ihnen, doch das Echo der Stimmen, die Silas durchströmt hatten, hallte weiter in den Köpfen der Männer. Kein Wort wurde gewechselt, während sie tiefer in das Herz des Schiffs drangen. Die Gänge wuchsen breiter, das Licht intensiver, und der Atem des Kolosses war nun unüberhörbar. Ein gewaltiges Einziehen und Ausströmen, als atmete ein Ozean selbst. Plötzlich veränderte sich die Architektur. Die Wände öffneten sich in eine weite Kammer, und dort warteten Gestalten. Kaelin Dorn hob sofort seine Waffe, doch Edric Vaynar hob die Hand. »Warten«, murmelte er. Denn die Männer, die dort standen, waren ihnen unheimlich vertraut. Es war die Crew, oder vielmehr ältere Versionen von ihnen. Edric sah sich selbst, gezeichnet von tiefen Narben, die Haut dünn und das Haar grau. Malric Thorn stand dort, doch sein Brustkorb war von metallischen Rippen durchzogen, als hätte sich Fleisch und Maschine ineinander verschlungen. Silas Corvin, dessen Augen wie Spiegel glänzten, reflektierte nicht die Männer vor ihm, sondern ganze Landschaften, fremde Städte, brennende Himmel. Orvin Calder wirkte zugleich menschlich und nicht. Seine Hände waren von organischen Mustern überzogen, die sich bewegten wie flüssiges Licht. Kaelin keuchte. »Das sind wir.« Die ältere Gestalt von Edric trat vor. Seine Stimme war ruhig, aber schwer, als trüge sie das Gewicht von Jahrhunderten. »Ja, Kaelin. Wir sind ihr. Wir sind ihr in einer Zukunft, die ihr noch nicht kennt.« »Unmöglich«, stieß Malric hervor. »Zeit verläuft nicht so. So etwas darf nicht sein.« Der ältere Malric lächelte schwach. »Zeit verläuft in unzähligen Linien. Ihr glaubt, sie sei ein Strom. In Wahrheit ist sie ein Meer. Und wir sind Wellen, die unendlich oft brechen. Silas trat einen Schritt vor, als wäre er von den Spiegelaugen seines älteren Ichs magisch angezogen. Was seid ihr? Die Spiegelaugen flackerten. Wir sind die Gärtner, die Hüter der Realität. In fast allen Zeitlinien stürzt die Menschheit ins Verderben. Sie wächst zu schnell, erfindet zu viel, und am Ende bricht sie das Gewebe des Multiversums selbst. Also mussten wir lernen, es zu beschneiden. Beschneiden? Fragte Orven leise. Der ältere Orven nickte traurig. Kriege, Plagen, Katastrophen. Vieles, was ihr glaubt, sei Zufall oder menschliche Torheit, war gelenkt. Nicht von außen, nicht von Göttern, von uns. Von jenen, die diesen Punkt bereits erreicht hatten und zu Gärtnern geworden sind. Kaelin ballte die Fäuste. Ihr wollt uns sagen, dass all die Grauen, all die Millionen Toten absichtlich waren? Notwendig, sagte der ältere Edric mit Nachdruck. Notwendig, um die Menschheit zu zwingen, klein genug zu bleiben, damit sie nicht das wird, was sie in den meisten Linien wird. Ein Krebsgeschwür, das Realität frisst. Malrik schüttelte den Kopf, das Gesicht vor Zorn verzogen. Ihr habt uns alles genommen, nur um eure Angst zu stillen. Nicht Angst, erwiderte der ältere Malrik ruhig. Verantwortung. Wir haben gesehen, was kommt. Universen, die geboren werden, nur um zerstört zu werden, weil Menschen Langeweile empfinden. Wesen aus reinem Gedanken, die nur existieren, um Leiden zu verursachen. Ganze Zeitlinien, in denen Schmerz das einzige Gesetz ist. Ohne unser Eingreifen würdet ihr dorthin stürzen, wieder und wieder. Edric trat näher, den Blick fest auf sein älteres Ich gerichtet. Und warum wir? Warum immer wir? Sein älteres Ich seufzte. Weil es immer du bist, Edric Vayner. Immer du, der an dieser Schwelle steht. Immer du, der entscheiden muss, in jeder Iteration, in jeder Zeitlinie. Du findest das Schiff, du führst deine Männer hinein und dann wirst du wie wir. Ein Gärtner, ein Beschneider des Menschengeschlechts. Ein Schweigen senkte sich über die Halle. Kaelin flüsterte, das heißt, wir hatten nie eine Wahl. Die Spiegelaugen von Silas älterem Ich glommen auf. Doch, ihr habt immer eine Wahl, aber jede Wahl endet hier, immer wieder. Ihr glaubt, ihr könnt den Baum der Zeit verlassen, doch ihr geht nur in einen anderen seiner Äste und jeder Ast führt euch zurück an diesen Punkt. Edric fühlte Kälte in seiner Brust. Und wenn ich ablehne? Der ältere Edric trat näher, bis sie fast Gesicht an Gesicht standen. Seine Augen waren voller Müdigkeit, voller Wissen, das kein Mensch tragen sollte. Dann beginnt es von Neuem. Die Schleife setzt sich zurück. Du wirst wieder hier stehen. Mit denselben Männern. Mit denselben Fragen. Und irgendwann wirst du verstehen, dass es keinen Ausweg gibt. Orven flüsterte, wir sind Gefangene. Nein, erwiderte der ältere Orven. Wir sind Gärtner. Wir bewahren. Wir opfern uns, damit der Rest der Realität nicht brennt. Die Worte fielen wie Steine in die Stille. Die jüngeren Männer der Adelhide wussten, dass sie nichts mehr in Frage stellen konnten, ohne an den Rand des Wahnsinns zu geraten. Denn die älteren Versionen von ihnen standen hier, Beweise aus Fleisch, Metall und Spiegeln. Und sie wussten, alles, was sie bisher gesehen hatten, führte zu diesem Punkt, zu dieser Wahrheit. Sie waren nicht Forscher in einem fremden Schiff. Sie waren nur die nächste Ernte von Gärtnern, die längst begonnen hatten, das Multiversum zurechtzustutzen. Die Luft im Herzen des Schiffs war schwer, als würde sie von Erinnerungen selbst getragen. Die Männer standen ihren älteren Spiegelbildern gegenüber und die Halle vibrierte leise, als lauschte das Schiff auf ihre Worte. Edric Vayner ballte die Fäuste. Ihr nennt euch Gärtner,
Aber alles, was ich sehe, sind Kerkermeister. Ihr beschneidet, tötet, haltet die Menschheit klein. Und für was? Für eure Furcht vor dem, was kommen könnte.
Sein älteres Ich schüttelte langsam den Kopf.
Nicht Furcht, Edric, Gewissheit. Wir haben es gesehen. Milliarden Zeitlinien, unzählige Welten. In 99 von 100 Fällen wird die Menschheit zu einer Seuche. Sie zerstört nicht nur sich selbst, sondern ganze Realitäten. Wir haben keine Wahl. Und du wirst das noch begreifen. Und wenn ich mich weigere?
Edrics Stimme hallte durch die Kammer.
Dann setzt der Zyklus neu an, antwortete das Spiegelbild. Die Erinnerung wird gelöscht, die Schleife beginnt von vorn. Du wirst zurückkehren, wieder in diesen Gewässern segeln, wieder diese Türen öffnen, wieder den Baum der Zeit sehen, und wieder stehst du hier. Es ist schon geschehen, Edric. Viele Male, mehr als du zählen könntest.
Caelan Dorn trat vor, das Gesicht voller Zorn.
Ihr lügt. Kein Mensch könnte so etwas ertragen. Niemand könnte diese Wiederholung immer und immer wieder durchstehen.
Der ältere Caelan trat aus dem Schatten. Sein Körper war dünn, seine Augen von Müdigkeit gezeichnet.
Und doch haben wir es ertragen. Jede Wiederholung. Jedes Mal.
Silas Corvin, noch immer erschüttert vom Baum der Zeit, flüsterte:
Ich habe die Äste gesehen. Milliarden Möglichkeiten. Aber alle führten hierher. Immer zu diesem Schiff. Immer zu diesem Moment.
Orvin Calder trat einen Schritt zurück, als fürchte er, in den Korridoren zu verschwinden.
Und wenn es eine Linie gibt, die anders endet? Eine, in der wir frei sind?
Sein älteres Selbst lachte, leise, ohne Freude. Die wenigen Linien, die wir gesehen haben, in denen wir frei waren, endeten in Schreien. Universen, die in sich zusammenstürzten. Realitäten, die von Menschen verzehrt wurden, die zu viel verstanden. Freiheit, Orvin, ist ein anderes Wort für Untergang.
Edric wandte sich an seine Männer. Sie wollen, dass wir glauben, wir hätten keine Wahl. Aber das stimmt nicht. Vielleicht gibt es einen dritten Weg. Vielleicht die Akademie, von der wir sprachen. Lehren statt beschneiden. Wenn wir...
Die Halle bebte. Die Lichter in den Wänden flackerten, als ob das Schiff selbst aufbegehrte. Der ältere Edric legte ihm die Hand auf die Schulter.
Du hast diesen Gedanken schon oft gehabt. Du glaubst, einen Ausweg gefunden zu haben, aber jedes Mal endet es gleich. Wir haben diesen Versuch unzählige Male unternommen. Und am Ende beginnt der Zyklus erneut.
Ein grollendes Knacken hallte durch den Boden. Die Männer spürten, wie die Luft dünner wurde, wie die Wände enger rückten.
Malric riss die Augen auf. »Captain, das Ding, es reagiert auf uns. Es will uns zurückdrängen.«
Silas Spiegelaugen glommen.
»Nein, es will uns zurücksetzen.«
Edric griff nach seiner Waffe, wohl wissend, dass sie nutzlos war.
»Ich lasse nicht zu, dass wir wieder vergessen. Ich schwöre es!«
Doch schon begann der Raum zu zerfließen. Die Gestalten ihrer älteren Ichs verschwammen, wurden zu Schatten, dann zu Rauch. Die Stimmen hallten noch, wie fernes Donnern.
»Immer wieder, Edric! Immer wieder!«
Die Männer schrien, als die Halle in sich zusammenbrach. Das Licht wurde weiß, blendend, alles verschlang es. Geräusche, Erinnerungen, Gerüche. Alles wurde fortgespült, dann Stille. Ein Krächzen des Funkgeräts.
Edric öffnete die Augen. Er stand wieder an Deck der Adelhide. Der Wind war kalt, die See vor ihm grau und schwarz. Die Schollen trieben ruhig, als sei nichts geschehen.
Hinter ihm trat Caelan aus der Navigation, die Stirn in Sorgenfalten. In den Händen hielt er drei Chronometer, die unterschiedliche Zeiten anzeigten.
»Captain«, sagte er, »die Uhren laufen wieder auseinander.«
Edric spürte, wie sein Herz einen Schlag aussetzte. Er sah den Himmel. Und dort, im Süden, begannen die Polarlichter erneut zu pulsieren, mit dem gleichen Rhythmus, den er schon kannte. Alle 11 Minuten und 37 Sekunden. Er wusste sofort, was es bedeutete. Der Zyklus hatte von neuem begonnen. Und irgendwo tief in ihm, in einer Schicht von Erinnerungen, die er nicht ganz greifen konnte, wusste Edric, sie hatten diesen Weg schon unzählige Male beschritten. Sie würden ihn wieder gehen. Und wieder. Und wieder. Das Meer schwieg, als würde es auf ihre nächsten Schritte warten. Doch in seinem Herzschlag lag eine Gewissheit, die schrecklicher war als jede Drohung. Es gab kein Entkommen. Nur die unendliche Wiederholung. Der Zyklus war ewig.